ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach neuen Massenprotesten in Belarus wächst der Druck auf die Opposition. Eine der wichtigsten Anführerinnen der Demokratiebewegung, Maria Kolesnikova, ist verschwunden. Nach Aussagen ihrer Unterstützer soll sie in Minsk verschleppt oder entführt worden sein. Auch von einer Festnahme war die Rede. Dies wurde vom Innenministerium dementiert. Bundesaußenminister Maas forderte in der Bild-Zeitung von der Führung in Belarus sofortige Aufklärung.
Mitten in Minsk soll Maria Kolesnikova heute in diesen schwarzen Kleinbus eingestiegen sein, wohl nicht freiwillig. Eine Augenzeugin hat die Szene beschrieben, ein Autofahrer zufällig gefilmt. Kolesnikova und zwei ihrer Mitstreiter sind spurlos verschwunden. Die 38-Jährige, die lange in Deutschland gelebt hat, ist eine der Symbolfiguren der Proteste. Sie gehörte zum Frauentrio der Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja, initiierte später den Koordinierungsrat, der eine friedliche Machtübergabe vorbereiten sollte. Jetzt, glauben viele, könnte auch sie verschleppt worden sein. Laut Augenzeugen, sagt der Oppositionelle Maxim Snak, hat man sie gegen 10 in diesen Kleinbus gesetzt. Wohin der gefahren ist, ist uns nicht bekannt. Seit diesem Moment wissen wir weder, wo Maria sich befindet, noch was mit ihr passiert ist. Snak ist einer der letzten Oppositionellen, die in Minsk noch auf freiem Fuß sind. Gestern noch war er mit Kolesnikova auf der großen Demo. Viele ihrer Mitstreiter wurden in den vergangenen Tagen festgenommen oder mussten das Land verlassen.
Bleiben Sie in Belarus?
Natürlich, ich bleibe in Belarus.
Ob sie noch im Land ist, ist unklar. Auch die Oppositionelle Olga Kowalkova hatte eigentlich in Belarus bleiben wollen. Jetzt ist sie in Polen. In Warschau berichtete sie heute, der belarussische Geheimdienst habe sie zur Grenze gebracht und unter Drohung gezwungen, das Land sofort zu verlassen.
Der Druck auf die Opposition wächst. Doch nach meinem Eindruck wird sie sich nicht einschüchtern lassen. Wir haben mit vielen Demonstranten gestern gesprochen. Sie werden weiter protestieren gegen Lukaschenko und für freie Wahlen.
Vor der neuen Brexit-Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien haben sich die Spannungen verschärft. Premierminister Johnson droht mit einem Abbruch der Gespräche, sollte es bis Mitte Oktober keine Einigung in strittigen Punkten geben. EU-Kommissionschefin von der Leyen warnt dagegen vor einem Bruch des bereits besiegelten Austrittsabkommens. Ab morgen wollen beide Seiten in London weiterverhandeln.
Aus heiterem Himmel kam die Story der Financial Times heute Morgen. Ein Paukenschlag zum Auftakt der 8. Runde der Brexit-Gespräche. Boris Johnson überlege, das mühsam ausgehandelte Austrittsabkommen mit neuer Gesetzgebung zu unterlaufen. Ein Affront in Richtung Brüssel. Michel Barnier, kurz vor der Abreise nach London, reagierte prompt in einem Radiointerview. Boris Johnson hat dieses Abkommen doch selbst unterschrieben. Alles, worum wir in aller Ruhe bitten, ist, dass er sich daran jetzt auch hält und dass dieser Text die Basis für unsere weiteren Verhandlungen bleibt. In London ruderte man im Laufe des Tages zurück. Das Ganze sei so nicht gemeint gewesen. Man sehe sich weiter an das Austrittsabkommen gebunden. Dennoch... Wir haben immer klar gesagt, dass wir die EU im Zweifelsfall auch ohne Deal verlassen werden. In einem Statement hatte auch Johnson selbst heute erklärt, dass ein britischer EU-Austritt ohne Vertrag ebenfalls eine gute Lösung sei.
Ob Johnsons heutige Drohung eigentlich den Abbruch der Brexit-Gespräche provozieren sollte oder ob er einfach einmal mehr Druck auf Brüssel ausüben wollte, um doch noch einen Deal zu erzielen, ist unklar. In jedem Fall hat er heute wieder Vertrauen verspielt, einmal mehr gezeigt, dass man sich auf sein Wort nicht verlassen kann. Ein chaotischer Brexit ohne Deal rückt damit immer weiter in den Bereich des Möglichen.
Das Verfahren gegen WikiLeaks-Gründer Assange ist nach monatelanger Corona-Pause heute in London fortgesetzt worden. Das britische Gericht muss in den kommenden Wochen darüber entscheiden, ob der gebürtige Australier an die USA ausgeliefert wird. Die USA werfen dem 49-Jährigen Verstöße gegen das Anti-Spionage-Gesetz vor, wegen Beschaffung und Veröffentlichung geheimer Dokumente. Assange sitzt seit mehr als einem Jahr in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis.
Am zentralen Strafgerichtshof in London protestierten heute Unterstützer von Julian Assange. Vor Gericht geht es um die Frage, ob der WikiLeaks-Gründer an die USA ausgeliefert werden darf oder nicht. Ein Verfahren, bei dem es um mehr geht als nur um das persönliche Schicksal von Assange. Es wäre besorgniserregend für die Pressefreiheit, wenn er ausgeliefert wird. Das ist ein persönlicher Angriff auf ihn. Aber hier geht es vor allem um WikiLeaks, Whistleblower und das Prinzip von journalistischer Freiheit. Zahlreiche Akten wurden heute in das Gerichtsgebäude gebracht. Hunderttausende geheime Dokumente und Videos hatte Assange 2010 veröffentlicht. Auf der Plattform WikiLeaks dokumentierte er Kriegsverbrechen von US-Soldaten. 2010 fürchtet Assange erstmals eine Auslieferung und bekommt Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London. Im vergangenen Jahr wird er dort von britischen Polizisten verhaftet. Recherchen von NDR und WDR zeigen jetzt, Assange soll in der Botschaft Ecuadors umfangreich ausgespäht worden sein. Das gilt auch für seine Partnerin und eines ihrer gemeinsamen Kinder. Das Gericht hat Amnesty International und anderen Organisationen den Zugang zum Verfahren verwehrt. Reporter ohne Grenzen spricht von einem politisch motivierten Prozess.
Großbritannien verletzt hier seine eigenen Menschenrechtsverpflichtungen und dazu gehört Öffentlichkeit bei Gerichtsprozessen.
Im Falle einer Auslieferung drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft. Eine Entscheidung im Auslieferungsverfahren soll Ende des Jahres fallen.
Der Gesundheitszustand des Kreml-Kritikers Nawalny hat sich verbessert. Wie die Berliner Charité mitteilte, sei der Patient aus dem Koma geholt worden und wieder ansprechbar. Nawalny war vor mehr als 2 Wochen aus Russland zur medizinischen Behandlung nach Deutschland geflogen worden. Die Nationale Ärztekammer in Russland äußert Zweifel an den Untersuchungsergebnissen des Bundeswehrlabors, das das Nervengift Novichok bei Nawalny nachgewiesen hatte. Ein Gericht in Saudi-Arabien hat fast 2 Jahre nach dem Mord an dem regierungskritischen Journalisten Khashoggi die Todesstrafe für die 5 Hauptangeklagten in Haftstrafen umgewandelt. Sie müssen nach dem abschließenden Urteil jetzt für 20 Jahre ins Gefängnis, wie staatliche Medien berichten. Voraussetzung dafür sei gewesen, dass die Söhne Khashoggis den Mördern ihres Vaters vergeben hätten.
Rund 300 Geflüchtete aus Myanmar sind mit einem Boot an der indonesischen Küste gelandet. Sie gehören der ethnischen Minderheit der Rohingya an. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen waren die Geflüchteten mehr als 6 Monate auf dem Meer unterwegs. Andere Länder hätten sie unterwegs abgewiesen. Rohingyas werden in ihrem Heimatland Myanmar diskriminiert und vertrieben. Hunderttausende von ihnen sind in asiatische Nachbarländer geflüchtet.
Mit einer ungewöhnlichen Protestaktion haben mehrere Hilfsorganisationen auf das Schicksal der Menschen in europäischen Flüchtlingslagern aufmerksam gemacht. Sie stellten 13.000 Stühle vor dem Bundestag auf. Diese sollen die Flüchtlinge symbolisieren, die derzeit in dem überfüllten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos leben. Die Hilfsorganisationen fordern von der Politik, die Lager zu evakuieren.
Das Regierungsviertel heute früh. Freiwillige tragen Plastikstühle auf die Wiese vor dem Reichstagsgebäude, organisiert von einem Bündnis von Flüchtlingshilfsorganisationen. 7 Stunden brauchen sie, dann stehen die 13.000 leeren Stühle.
Das sind so viele Stühle, wie Menschen in Moria sind. Und erst vergangene Woche wurden die ersten positiven Covid-19-Fälle in Moria bestätigt. Und das unterstreicht einfach nochmal, wie akut die Lage in den Lagern ist und dass die sofortige Evakuierung so dringend wie noch nie ist.
Inzwischen sind mindestens 10 Menschen in Moria positiv auf Corona getestet worden. Das Lager auf der Insel Lesbos gilt als überfüllt. Seit Monaten ringen die EU-Staaten um die Verteilung von Menschen aus griechischen Camps. Die Bundesregierung hat die Aufnahme von etwa 1.000 Flüchtlingen zugesagt. 465, also knapp die Hälfte, sind bereits in Deutschland eingetroffen. Platz sei aber für mehr Menschen, finden die Hilfsorganisationen und kritisieren, Innenminister Seehofer blockiere zusätzliche Aufnahmeprogramme.
Die Kapazitäten gibt es und die Ressourcen gibt es in Deutschland. Mehr als 150 Kommunen stellen sich bereit für die Aufnahme dieser Menschen. Deswegen muss sofort aufgenommen.
Unterstützung für die Aktion kommt von Abgeordneten verschiedener Bundestagsfraktionen.
Es kann nicht sein, dass ein halsstarriger, ein Innenminister das verweigert.
Ich freue mich über jeden einzelnen Schritt, jeweils wenn 300 oder 500 oder hauptsächlich die Kinder kommen dürfen. Dafür haben wir uns eingesetzt.
Der Bundesinnenminister bleibt bei seiner Position. Kein Land der Welt könne die Migration alleine bewältigen, ließ er mitteilen. Eine Lösung gebe es nur auf europäischer Ebene.
Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission beschäftigt sich von heute an mit der zukünftigen Ausrichtung der Landwirtschaft. Dabei geht es sowohl um die Interessen von Tier- und Umweltschützern als auch um die Belange von Bauern. Diese in Einklang bringen sollen Vertreter aus Politik, Handel, Landwirtschaft, Naturschutz, Wissenschaft und Verbraucherschutz.
Eine veritable Schweinerei, die da heute vor dem Kanzleramt abgeht. Umweltverbände protestieren gegen Billigfleisch und für Tierwohl, Bauern für eine Agrarwende und die Existenzsicherung. Innen drin im Kanzleramt geht es um nichts weniger als die Zukunft der Landwirtschaft. Eine unabhängige Expertenkommission soll versöhnen, was bis dato unversöhnlich ist.
Ökologische Probleme treffen auf soziale Probleme, Missstände in der Landwirtschaft sind vielfältig. Somit ist es wichtig, dass eben die Umweltministerin und die Landwirtschaftsministerin gemeinsame Sache machen.
Die Umweltministerin setzt radelnd den Ton. Kompromiss ja, aber bitte umweltverträglich.
Dieses Zusammenführen, auf der einen Seite die klare Anforderung Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz und auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Bedingungen der Landwirtschaft, das muss hier zusammengeführt werden.
Ökologie natürlich, aber nicht zulasten der Zukunftsfähigkeit. Die Landwirtschaftsministerin hat die Bauern fest im Blick. Es muss gelten.
Mehr Klimaschutz, mehr Umweltschutz, mehr Tierwohl. Dass es auch leistbar ist von den Familien und dass es sich auch rechnet. Denn ansonsten hören die Betriebe auf in Deutschland.
Fleisch, viel und billig, das mögen die Deutschen. Aber auch da muss ein Umdenken her. Tierwohl hat einen Preis. Der Bauernverband setzt auf Dialog.
Ich glaube, jetzt für den heutigen Tag ist es der Kompromiss, aufeinander zuzugehen und offen zu sagen, ja, lasst uns diskutieren, lasst uns Wege entwickeln.
Nichts weniger als den Umbau der Landwirtschaft fordern die Demonstranten. Ein Jahr hat die Kommission, den Weg aufzuzeigen.
Die Familienkassen haben heute mit der Auszahlung des Kinderbonus begonnen. Insgesamt sind es einmalig 300 Euro, aufgeteilt in zwei Raten. In diesem Monat gibt es 200 Euro pro Kind, im Oktober noch einmal 100 Euro. Die Sonderzahlung erfolgt automatisch und soll Familien in der Corona-Krise helfen. Sie wird nicht auf Sozialleistungen angerechnet, aber mit dem Kinderfreibetrag bei Gutverdienern verrechnet.
Im Hamburger Rathaus ist heute der mit 1 Million Euro dotierte Körberpreis für die europäische Wissenschaft verliehen worden. Der ungarische Mediziner und Neurobiologe Roschko nahm die Auszeichnung für seine Forschung an der menschlichen Netzhaut entgegen. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher würdigte Roschko als Pionier. Der Wissenschaftler arbeitet daran, Erkrankungen, die zur Erblindung führen, mit Gentherapien zu lindern oder zu heilen.
Bei ihrem Stapellauf 1911 galt die Viermastbark Peking als eines der schnellsten und mit 115 Metern längsten Segelschiffe der Welt. Heute existieren nur noch 4 ihrer Art. Nun ist die Peking wieder in ihren Heimathafen Hamburg zurückgekehrt. Zahlreiche Zuschauer verfolgten ihre vorläufig letzte Fahrt auf der Elbe durch Schleswig-Holstein, wo sie in Bevelsfleth 3 Jahre lang für 38 Millionen Euro renoviert wurde. Als Frachtschiff konnte sie bis in die 30er Jahre noch mit Dampf- und Motorschiffen konkurrieren. Anschließend wurde sie nach England verkauft und lag seit den 70ern als Museumsschiff in New York. In Hamburg soll die Peking das Wahrzeichen des für 2023 geplanten Deutschen Hafenmuseums werden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 8. September.
Dem Norden Deutschlands bringen Tiefausläufer Wolken und etwas Regen. Weiter südlich scheint unter Hochdruckeinfluss oft die Sonne. Heute Nacht ist es meist klar oder nur locker bewölkt. Später werden die Wolken im Norden dichter und bringen ein wenig Regen. Morgen im Süden und zunächst auch in der Mitte oft sonnig. Im Norden Wolken verhangen und vor allem in Küstennähe etwas Regen. Am Nachmittag erreichen die Wolken die Mitte, während es an den Küsten freundlicher wird. Unter klarem Himmel heute Nacht oft einstellige Werte, im Norden dagegen recht mild. Dort morgen teilweise unter 20 Grad, im Südwesten werden sommerliche Werte erreicht. Am Mittwoch im Süden oft sonnig, sonst mehr Wolken und im Norden einige Schauer. Die gibt's am Donnerstag vor allem in der Südhälfte, sonst eine trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Am Freitag überwiegend freundlich, an den Alpen und den Küsten gibt's einzelne Schauer.
Um 22.15 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Wer gewinnt den Machtkampf in Belarus? Fragen von Ingo Zamperoni an den Oppositionellen Vitali Alexenok und nachts unterwegs im Szeneviertel mittendrin bei den Streitschlichtern von Mannheim. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.